Gut, ihr Lieben, ihr seid ja echt hart hier im Nehmen. Ihr könnt ja sitzen ohne Ende. Das ist echt phänomenal. Ich bin immer dankbar, dass ich hier stehen darf. Aber du kannst gerne auch stehen zum Zuhören. Jetzt haben wir heute schon eine ganz schöne Reise hinter uns. Wir sind heute Morgen eingestiegen mit dem Thema Dein Herz, Dein Leben. Du entscheidest, was du konsumierst. Da haben wir gerade vorher, sind wir ein bisschen drauf eingegangen, auf das Wort Gottes. Also klar, es ist dein Leben, aber du hast eine unglaubliche Chance, dich bewusst mit Content zu füttern, der zum Leben führt. Allerdings haben wir so das richtige Kern oder den richtigen Kern des Christentums noch gar nicht so intensiv gestreift. Wir haben das heute Morgen in der Prozession gesehen, Jesus am Kreuz. Und deswegen wollen wir jetzt zum Schluss einfach das noch zuspitzen hin zu Christus. Also der Kern des Christentums ist Christus. Und es gibt kein Wochenende im ganzen Jahr nicht, wo es einfacher wäre, über Jesus zu reden, als an diesem Wochenende. Und deswegen wollen wir uns mal einen Vers anschauen, wo es um ein Thema geht, das uns allen sehr, sehr schwer fällt, würde ich sagen. Das ist das Thema Gegenwart. Wie lebt man in der Gegenwart? Das hört sich jetzt vielleicht sehr simpel an, aber wir werden schon noch drauf kommen, ist gar nicht so einfach. Vor allem geht es darum, dass Jesus Christus der Einzige ist, der allgegenwärtig ist. Es gibt sonst niemand, der allgegenwärtig ist. Es gibt niemand, der immer bei dir ist, außer Jesus Christus, weil er von den Toten auferstanden ist. Und deswegen wollen wir uns das noch ein bisschen anschauen heute Nachmittag. Und zwar lese ich mal einen Vers vor, das sind meine Lieblingsverse eigentlich, so im Neuen Testament. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9 und Vers 10. Da schreibt auch der Paulus und er sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann steht da weiter, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, gemeinsam mit ihm leben. Das ist faszinierend, weil während wir oft so viele Worte brauchen für so viele Dinge, bringt, was da drin steht. Karfreitag, Jesus am Kreuz. Auferstehung, Vers 10, gemeinsam mit ihm leben. Du kannst nur mit jemandem gemeinsam leben, der lebt. Mit dem Toten gemeinsam zu leben, ist schräg. Und deswegen einfach noch ein paar Gedanken zu diesem ersten Vers, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Karfreitag. Weißt du, der Karfreitag, das ist ganz wichtig zu verstehen, ist nur ein Teil vom Evangelium. Und vor allem wir evangelisch geprägten und Evangelikalen hören oft damit auf, mit dem Karfreitag. Ja, Jesus ist für die Schuld der Menschen gestorben. Weißt du was, das ist eine frohe Botschaft. Aber es ist nicht die ganze Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, ja, aber dass er auferstanden ist. Und ich weiß, wir sind noch nicht im Ostersonntag, aber heute sprechen wir einfach darüber. Was passiert denn, wenn ein Mensch die Bibel liest? Haben wir vorher schon kurz darüber gesprochen. Dem hält Gott wie einen Spiegel vor. Mir haben immer wieder Leute gesagt, wie unmöglich ich mich verhalte anderen gegenüber. Weißt du was, ich habe immer diskutiert und habe gesagt, ja, der und die, die verhalten sich ja noch viel schlimmer als ich. Und stimmt, ich habe immer recht gehabt. Und als ich angefangen habe, Bibel zu sehen, lesen, da habe ich auf einmal gemerkt, durch die Bibel offenbart sich mir Gott und ich merke, Gott ist ganz anders als ich. Das war meine Erkenntnis daraus. Ich denke, jeder unter uns hier kennt die 10 Gebote. Da sagen viele Leute die 10 Verbote. Aber die Frage ist, warum hat Gott uns die 10 Gebote gegeben? Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Klar, schlecht, wenn man andere tötet. Aber Gott hat uns gesagt, wir sollen nicht töten, weil er das Leben ist. Also durch die 10 Gebote, klar sind es Verhaltensregeln für uns, gleichzeitig ist es ein Bild dafür, wer ist denn Gott? Der Hauptgrund, warum wir nicht töten sollen, klar ist schlecht für andere, aber wir sollen nicht töten, weil das genau das Gegenteil widerspiegelt von Gott. Gott ist das Leben. Deswegen sollen wir nicht töten. Wir sollen zum Beispiel kein falsches Zeugnis reden oder nicht lügen, könnte man auch sagen. Ja klar, schlecht, wenn du lügst und jemand, der angefangen hat zu lügen, der verstrickt sich immer weiter und das ist einfach ungut für einen selber und für alle anderen, klar. Aber da steckt viel mehr dahinter. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und jede Lüge spiegelt genau das Gegenteil von Jesus und seinem Charakter wider. Und so sind die 10 Gebote aufgebaut. Faszinierend. Ein Bild von Gott. Und der Unterschied, wenn man allein mal die 10 Gebote liest, zwischen wer ist Gott und wie bin ich, das ist krass. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar 2 Gläser. Da ist einfach Wasser drin und ich habe euch da 2 Gläser mitgebracht, die sind reines Leitungswasser. Also im Moment könntest du noch beide Gläser trinken. Und das, was passiert ist bei uns Menschen, ist, dass wir Menschen Dinge tun, die nicht dem Charakter Gottes widersprechen. Und jetzt hat der Dieter vorher gesagt, ja, er ist ein ganz braver Kerl. Also Dieter, sagen wir mal, der hat zwar schon 71 Jahre, gell, war es gelebt, aber vielleicht hat er nicht viel Blödsinn gemacht. Also das war jetzt 2 Tropfen zweimal gesündigt, ja, in 71 Jahren. Vielleicht ein paar Mal mehr, gell. Aber ihr seht schon, das Wasser ist jetzt nicht mehr trinkbar. Das ist einfach verdreckt. Jetzt, wenn ich mein Leben anschaue, ich war ganz anders als der Dieter, also bei mir langt eine Tinte gar nicht, eine Patrone hier. Das war echt eine Riesensauerei. Und so bin ich auch mit Menschen umgegangen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, egal jetzt, ob da viel oder wenig drin ist, dieses Wasser ist nicht mehr sauber, ist nicht mehr rein, ist kein Trinkwasser mehr. Während dieses hier repräsentiert letztendlich Gott und sein Charakter absolut heilig. Wir haben schon oft gesungen heute. Rein, perfekt. Makellos. Was passiert jetzt, wenn du diese 2 Wasser hier vermischst? Dann sind beide verdreckt. Und genau das ist die Sache. Gott kann sich nicht vermischen mit Menschen, die vielleicht moralisch gesprochen gar nicht so schlecht sind, manche von uns, die aber trotzdem nicht mehr seinen Charakter widerspiegeln. Und deswegen gibt es Karfreitag. Deswegen feiern wir das, deswegen gedenken wir dem nach wie vor. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und jetzt gibt es ja in der liberalen Theologie immer mehr Leute, die sagen, ja, das war nur Symbol und bla 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 und was weiß ich was alles. Weißt du, in der Bibel kannst du nachlesen und deswegen liest die Bibel. Nur so kannst du stichhaltig und fundiert argumentieren. Da steht zum Beispiel im Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also wenn es tatsächlich durch Jesus Vergebung gibt, dann ging das ohne das Kreuz und sein vergossenes Blut nicht. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, ist auch so ein ganz bekannter Vers. Da steht zum Beispiel drin, Gott aber erweist seine Liebe. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, dass Gott uns liebt, dass wir wertvoll sind in Gottes Augen. Und hier steht jetzt der Beweis dafür. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, das heißt, als unser Leben versaut war, unbrauchbar, nicht seinen Charakter widergespiegelt hat, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also einen größeren Liebesbeweis, als dass du dein Leben für jemanden gibst, kannst du niemanden bringen. 1. Korinther 1, Vers 8 ist einer der schlagkräftigsten Verse in Bezug auf das Kreuz. Da steht die Botschaft vom Kreuz, Karfreitag. Das ist für viele Menschen, die verloren gehen, ist es Torheit oder Dummheit oder einfach saublöd. Aber für Menschen, die ihr Leben darauf gebaut haben, für die wird die Botschaft vom Kreuz zu einer göttlichen Kraftquelle. Eine Kraftquelle, die ganz anders ist als alles, das, was du und ich kennen in unserem Leben. Es sind nicht nur Worte, sondern es wird eine Kraftübertragung. Es passiert was innerlich in uns. Jetzt habe ich euch erzählt, wir machen viel mit Erlebnispädagogik. Mit den Jugendlichen, die wir da haben, machen wir sehr viel im Autobereich und manchmal gehen wir auf eine Müllhalde. Und auf eine Müllhalde im Hochsommer zu gehen, ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Das ist total interessant, kaum kommst du da hin, da
wirken die schon und hängen sich alles Mögliche vom Mund und was weiß ich was, weil der Geruch ist natürlich nicht so angenehm. Und natürlich könnten wir jetzt mit denen praktisch dann so eine erlebnispädagogische Aktion machen, damit die ein bisschen ökologischer leben. Aber wir nutzen eigentlich die Müllhalde, um ein Bild zu vermitteln von Jesus Christus am Kreuz. Weil Golgatha und die Müllhalde ist eigentlich das Gleiche. Und das Interessante ist, wir waren schon oft da drin, aber keiner hat gesagt, ha, das ist aber schön hier. Ha, komm, lass uns mal chillen auf der Müllhalde. Hat noch kein einziger von ihnen gesagt, obwohl sie sonst immer nur chillen wollen. Das ist ein hässlicher Ort, die Müllhalde. Dann liegen überall kaputte, nutzlose Dinge rum. Und weißt du, was so interessant ist? Das sind die ganzen Träume der Menschheit, für die wir hart gearbeitet haben. Wir haben uns teilweise körperlich kaputt gemacht, um diese Dinge zu kaufen, und irgendwann enden sie alle auf der Müllhalde. Alles. Es ist ein Ort, an den die meisten Menschen am liebsten gar nicht hingehen würden. Deswegen sind ja Müllhalden oft auch außerhalb vom Ort, die sind ja nicht mittendrin im Dorf. Das Interessante ist, wenn du deinen Müll da nicht hinbringst oder wenn irgendjemand deinen Müll da nicht hinbringt, dann siehst du das, was du oft in so Dokumentationen siehst über andere Länder, wo der Müll einfach rumliegt. Da brechen Seuchen aus, Keime, da ist kein Leben mehr möglich, da wird man krank. Und weißt du, genau dasselbe ist es mit Golgatha. Das ist unangenehm, man redet nicht mehr drüber, auch in der Theologie erklärt man es immer wieder weg. Man vermeidet es, in Berührung zu kommen mit dem Kreuz, es beschönigt nichts. Ganz einfach deswegen, weil es der Platz ist, an dem der ganze Müll von uns Menschheit einfach abgeladen werden kann und Christus dafür bezahlt hat und sich um diesen Müll kümmert. Mit seinem Tod. Und jeder Mensch, der zu Jesus Christus kommt, dem verspricht Gott Vergebung. Das heißt, auch wenn wir immer wieder Fehler machen als Christen, aus der Sicht Gottes ist unser Leben wieder so sauber wie das perfekte Wasser hier. Durch Christus. Nicht, weil wir bessere Menschen sind als irgendjemand anderes. Das ist durch Christus. Durch Christus wird ein Mensch auf einmal wieder gerecht vor Gott. Das heißt, da gibt es nichts mehr, was Gott noch verurteilen könnte oder auszusetzen hätte an dieser Person. Durch Christus ist und bleibt diese Person immer ein Kind Gottes. Gottes Kindschaft kann sich nur ändern durch Christus. Und wenn Christus dich zum Kind Gottes gemacht hat, dann kannst du dich selber nicht wieder wegbringen von Gottes Kindschaft oder sonst irgendwas. Oder deine Gotteskindschaft verlieren in diesem Sinn. Das hängt allein von Christus ab, Kind Gottes zu werden. Und vielleicht hast du das schon erlebt. Ich hoffe, du hast es schon erlebt. Diese göttliche Kraftquelle, wenn du das in Anspruch genommen hast, was Jesus uns zur Verfügung stellt am Kreuz, das verändert alles im Leben. Und deswegen einfach die Frage an dich heute persönlich, hast du Karfreitag für dich persönlich in Anspruch genommen? Denn wenn du dieses Geschenk noch nicht in Anspruch genommen hast, dann ist es super, wenn du Bibel liest. Dann ist es super, dass du da bist. Freut mich unglaublich. Und trotzdem bist du kein Kind Gottes. Nur Christus macht Menschen zu Kindern Gottes. Das Interessante, was in diesem Vers stand im Thessalonicher Brief, Gott hat uns Menschen nicht zum Zorn erschaffen, sondern zum Erlangen des Heils. Irgendwas läuft falsch, gell? Macht nichts, wir machen einfach so weiter, wie wenn es nicht so wäre. Also, Gott hat uns Menschen nicht zum Zorn erschaffen, sondern zum Erlangen des Heils. Also, dass wir heil werden. Und das Wort Heil ist das hebräische Wort Yeshua, und dieses Wort Yeshua hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt auf der einen Seite, Heil in Christus ist das einmalige Heil, also diese Rettung durch Christus, von Geschöpf Gottes zu Kind Gottes zu werden. Aber weißt du was, das Wort Yeshua bedeutet noch viel, viel mehr. Das Wort Heil bedeutet unter anderem auch fortlaufende Wiederherstellung des inneren Menschen. Faszinierend, oder? Wir haben heute Morgen ein bisschen darüber geredet, wie wir uns oft selber zugrunde richten, innerlich, durch das, was wir konsumieren, durch das, was wir uns füttern. Und weißt du, was die Aufgabe ist von Christus, dem Auferstandenen? Uns innerlich wiederherzustellen, heil zu machen. Guter Freund von mir hat es mal so ausgedrückt, der ist auch Theologe, der hat gesagt, der Glaube will nicht seinen eigenen Puls fühlen, sondern den Herzschlag Gottes. Der Glaube liebt es nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern mit dem, was Gott beschäftigt. Denn Glauben bedeutet, sich von Gott her zu verstehen und sich ganz in ihm zu gründen. Wer glaubt, verlässt sich selbst, indem er sich ganz auf Gott verlässt. Ein selbstbezogener Glaube ist ein Widerspruch in sich selbst. Und deswegen einfach die Frage an dich: Kennst du Christus? Fühlst du den Herzschlag Gottes in deinem Leben? Denn weißt du, das Lustige ist, wir sehen ja alle gleich aus, egal ob du Kind Gottes bist oder nicht. Genauso wie diese zwei Flaschen hier, die sehen genau gleich aus. Wer ist denn über 18? Brauchen wir über 18-jährige Freiwillige. Freiwilligen. Komm, kommst du mal vor. Super, jawohl. Also, du musst jetzt raus, komm mal auf die Bühne, brauchst du nicht da unten stehen. Schau, dass die Leute auch mal sehen, deine ganze Pracht. Das ist Simon, gell? Also Simon, du hast jetzt die Aufgabe, also die Flaschen sehen ja gleich aus und ist auch eine flüssige, also durchsichtige Flüssigkeit in beiden. Du hast jetzt die Aufgabe, mir mal zu erzählen, welcher Geist ist in welcher Flasche. Okay? Also, darfst du mal probieren, irgendwo musst du halt anfangen. Ja, trink mal.
Darf ich?
Ja, sicher. Da hat er gleich den richtigen Zug genommen hier, gell? Gut, also, vielen Dank. Was war da drin?
Wasser.
Wasser, super. Simon, also vielen Dank. Applaus für Simon. Ist ja total interessant. Die Flaschen haben gleich ausgesehen. Der Inhalt hat auch gleich ausgesehen. Aber sobald du das konsumiert hast, hast du gemerkt, da ist ein anderer Geist drin. Und zwar ist der eine der Geist vom Alkohol und der andere der Geist von richtig abgestandenem Wasser. Gell? Ist schon Weile da drin gewesen, aber hast ja gleich einen Schnaps hinterher getrunken, macht ja nichts. Weißt du, und genau das ist es, Kind Gottes zu sein. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Christus in deinem Leben hast, dann siehst du deswegen nicht anders aus. Aber ein anderer Geist herrscht in deinem Inneren, der Geist Gottes. Und das ist eine ganz andere Kraftquelle wie Wasser. Aber wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist und sich Christus anvertraut hat oder sich auf Christus eingelassen hat, das Geschenk, das Christus einem geben will, ewiges Leben, Vergebung und noch viel, 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 viel mehr, wenn man sich darauf eingelassen hat, dann geht es ja eigentlich erst los, das Leben als Christ. Dann kommt nämlich der zweite Teil des Evangeliums zum Tragen, den wir oft gar nicht groß beurteilen oder betonen. Da steht ja nicht drinnen, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit unsere Sünden vergeben sind. Das steht da nicht. Sondern da steht, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, gemeinsam mit ihm leben. Also es geht um Gemeinschaft in Bezug auf Jesus. Deswegen das Evangelium ist nicht nur, Jesus ist für deine Schuld gestorben, fertig. Sondern Jesus ist für deine Schuld gestorben, damit du endlich wieder in dieser Gemeinschaft leben kannst mit dem himmlischen Vater. Und ich finde es faszinierend, in dieser Bibelübersetzung nimmt er diese Worte wachen und schlafen und in anderen Bibelübersetzungen nimmt er die Worte leben und sterben. Jetzt überleg mal diese vier Zustände, wachen, schlafen, leben, sterben. Was außer diesen vier Dingen tust du? Das ist eine schwere Frage, gell? Nichts, oder? Also entweder bist du jetzt gerade noch wach oder du schläfst. Und entweder du bist lebendig oder du bist körperlich tot. Was anderes gibt es nicht. Und jetzt sagt uns der Apostel Paulus, Christus ist für uns gestorben, damit wir, egal ob wir wach sind oder ob wir schlafen, ob wir körperlich noch lebendig sind oder ob wir körperlich gestorben sind, völlig egal, das ist alles das Gleiche. Es geht immer ums Gleiche, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und deswegen will ich dich einfach mal fragen, sehnst du dich nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus? Nach einem Leben in seiner Gegenwart, denn Christus ist ja auferstanden. Denn wenn du das nicht tust, dann ist echt die Frage, was willst du denn dann mal im Himmel? Wenn dir Jesus und die Gegenwart, seine Gegenwart und die Gemeinschaft mit ihm jetzt gerade relativ egal sind, dann ist der Himmel der schlimmste Ort, der dir passieren kann. Weil im Himmel gibt es mal nichts anderes mehr als Gemeinschaft mit Gott. Leben in seiner Gegenwart. Ohne Ablenkung, ohne Schuld, ohne all das, was wir hier auf der Welt noch erleben. Jetzt habe ich vorher gesagt, in der Gegenwart zu leben, ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, es gab noch nie ein Zeitalter, in dem das so schwierig war. Wahrscheinlich wird es noch schwieriger für die nächste Generation. Aber es ist so leicht, dass du körperlich anwesend bist und emotional abwesend bist. Zum Beispiel durch Social Media. Also wir sind ja oft körperlich da und in unseren Gedanken aber wo ganz anders. Und am Smartphone wo ganz anders. Also ganzheitlich an Leib, Geist und Seele in der Gegenwart zu leben, ist eins der schwierigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Die größte Herausforderung. Und gleichzeitig ist es aber, du wirst nur dann spüren, was es bedeutet, lebendig zu sein, wenn du ganzheitlich gegenwärtig bist. Deswegen, wenn du in so unterschiedlichen Welten unterwegs bist, da vegetierst du eigentlich nur vor dich hin. Du erlebst nie Leben. Und ich finde das faszinierend, zum Beispiel in der Erlebnispädagogik. Da kannst du so Momente erzeugen, wo Menschen an Leib, Geist und Seele auf einmal voll da sind. Da gibt es nichts mehr, was sie irgendwie ablenkt. Smartphone haben sie eh nicht dabei. Zum Beispiel, wenn du da so einen Jugendlichen abseilst an so einer Felsklippe und da geht es 30 Meter runter. Und dann hängt er da drin im Felsen an diesem Seil. Am Anfang hält er noch verkrampft fest, weil er denkt, er kann sich dadurch halten. Und irgendwann merkt er dann, ja, langsam werden die Arme müde und er lässt endlich los und merkt dann, es trägt ja. Und dann fängt er an, da richtig Spaß zu haben am Felsen. Da kannst du an der Felswand entlang rennen, du kannst da Salto schlagen an der Felswand und was weiß ich. Die erleben das erste Mal, was es bedeutet, frei zu sein, obwohl sie völlig abhängig sind von der Person, die sie sichert. Und wenn du das dann reflektierst mit denen, wie war das in Bezug auf das Thema Gegenwart? Da kommt immer wieder so ein Statement, das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, was es bedeutet, allgegenwärtig zu sein. In der Gegenwart zu leben mit allem, was ich bin und habe. Es gab nichts in meinem Leben, was mich in dem Moment davon abgelenkt hat. Und was die immer dazu sagen ist, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Abgefahren. Die Frage ist, was bedeutet das in Bezug auf Jesus Christus? Weißt du, für etliche Jahre bin ich so durchs christliche Leben gegangen, dass ich immer gedacht habe, ja gut, ich mache halt christliche Sachen und dann habe ich halt noch meinen Alltag. Und dann hat mir jemand mal ein Buch geschenkt, das war auch ein kleines Büchlein, also ich bin eher ein Fan von kleinen Büchern. Das Buch heißt In seiner Gegenwart leben. Es war eigentlich nur ein Erfahrungsbericht von zwei Leuten, ich glaube, die sind beide schon gestorben, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr die Namen von den Leuten. Das eine war, glaube ich, ein Theologe und das andere war, weiß der Geier was. Und die haben eigentlich nur erzählt darüber, wie sie sich üben darin, in der Gegenwart Gottes zu leben, weil Jesus ist ja allgegenwärtig. Und dann haben die so geschrieben, wie man das macht und wie sie das machen und haben dann verschiedene Beispiele von unterschiedlichen Berufsgruppen dann genannt und in der Zeit war ich Auszubildender in der Zimmererausbildung. Also wir haben da oft auf dem Dach geschafft und es war noch nicht so vor 30 Jahren, wie das jetzt heute ist, wo überall Gerüst steht und alles, was sicher abgesichert ist. Da bist du einfach, ja, teilweise war halt kein Gerüst, musst halt aufpassen, dass du nicht runterfällst, bei uns zumindest. Auf jeden Fall habe ich dann diese Berichte gelesen, ja, und wenn jemand Mama ist und die Windeln wechselt, da kannst du ja auch, du hast ja sowieso irgendwelche Gedanken nebenher, du kannst ja dann nebenher mit Gott reden. Ich habe gesagt, ja super, sollen die ruhig machen. Dann hat er geschrieben, ja, und wenn jemand am Laptop sitzt oder am Computer sitzt, da kannst du ja auch nebenher mit Gott reden und mit Gott im Gespräch sein. Da habe ich gedacht, ey, super für die ganzen Leute, aber für mich geht es nicht. Wie soll das funktionieren, auf dem Dach oben zu stehen und nebenher mit Gott zu reden? Und dann habe ich gedacht, so blödsinniges Buch, das lese ich gar nicht fertig. Aber ich hasse unfertige Dinge. Also gedacht, ich muss es einfach noch fertig lesen, einfach, dass ich mein Gewissen beruhigt habe. Und habe dann das nächste Kapitel aufgeschlagen. Und dann haben die darüber erzählt, dass Jesus ja auch immer in der Gegenwart seines Vaters gelebt hat, als Zimmerer. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich es zumindest mal probieren. Dann habe ich mir vorgenommen, am nächsten Tag versuche ich das einfach mal. Am nächsten Tag hat man eine riesen Baustelle, war so eine alte, große Scheune, sehr steiles Dach. Wir haben Dach gedeckt, das heißt, du wirfst immer so Ziegel, der Nächste muss sie fangen und der wirft die dann wieder zum Nächsten und irgendeiner deckt dann das Dach und so weiter. Und es war ein richtiger, ätzender Tag vom Wetter her. Es war kalt, es war nass, es war unangenehm, also alles widrig von den Bedingungen her. Und ich habe so gedacht, das wird ja super. Und dann habe ich mir aber überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Versuchen irgendwie immer in der Gemeinschaft mit Jesus den Tag zu leben. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde jetzt bei jedem dritten Ziegel einfach kurz beten. Also beten, ganz klar, nicht Hände falten, Augen zu machen, sondern einfach den Gedanken, den ich jetzt gerade sowieso denke, einfach an Jesus abgeben. Dann hat es so angefangen, Jesus, heute ist echt das Sauwetter. Oder Jesus, das ist echt ein Trottel, mein Arbeitskollege, der ist viel zu langsam. Oder was ich einfach gedacht habe, das habe ich einfach mit Jesus geteilt. Dann manchmal habe ich gesagt, Jesus, danke dafür, dass ich nicht runtergefallen bin. Und was interessant war, obwohl von äußeren Umständen her das der widrigste Tag war, den ich noch in Erinnerung habe auf meinem ganzen Leben auf dem Bau, war es gleichzeitig der erfüllteste und schönste Tag meines Lebens. Das war das erste Mal, dass ich angefangen habe zu kosten und zu schmecken, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das hat mich total fasziniert. Eigentlich ständig irgendwie im Austausch mit ihm zu sein, im Gespräch mit ihm zu sein, ohne dass ich das laut jetzt, was ich wie formuliere, einfach nur den Gedanken, der sowieso da ist, einfach mit ihm teilen, in dem Bewusstsein, er ist da. Weißt du, in der Bibel steht ja viele Male, dass wir ständig beten sollen. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da steht drin, betet unablässig, also ohne nachzulassen, ohne aufzuhören. Und für viele Jahre hat mich das immer gestresst. Da habe ich gedacht, wie sollst du denn das machen? Die ganze Zeit beten, da kannst du ja nichts mehr anders machen. Aber immer mehr fange ich an zu verstehen, unablässig zu beten heißt einfach, in dem Bewusstsein seiner Gegenwart durch den Alltag zu gehen. Und immer wieder im Austausch mit ihm zu sein, über alles, was halt gerade so im Kopf um einen herum passiert. Unablässiges Gebet ist das Resultat von der Erkenntnis, Jesus ist lebendig. Der lebt. Der will mein beständiges Gegenüber sein in allen Höhen und in allen Tiefen. Mein Konfirmationsspruch steht in 1. Timotheus 6, Vers 6. Das sind zwei ganz komische Worte, die da vorkommen. Da steht drin, Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Das sind eigentlich zwei Fremdworte so für uns Deutsche. Gottseligkeit und Genügsamkeit. Aber weißt du, Gottseligkeit bedeutet ganz einfach, zufrieden zu sein mit Gott. Das ist Gottseligkeit. Ein Mensch, der selig ist mit Gott allein. Und Genügsamkeit ist zufrieden zu sein mit dem, was Gott dir gibt oder auch was er dir nicht gibt. Das ist Genügsamkeit. Und faszinierend finde ich die Reihenfolge dabei. Gottseligkeit, also zufrieden sein mit Gott und darin glücklich sein. Und Genügsamkeit, also zufrieden zu sein mit dem, was er einem gibt oder eben auch nicht, das ist ein großer Gewinn fürs Leben. Und was interessant ist, in meinem Alltag merke ich das jeden Tag. Wenn ich tatsächlich gottselig bin. Das heißt, ich lebe in seiner Gegenwart, er ist mein beständiges Gegenüber und darin blühe ich auf. Das ist meine größte Freude im Leben. Da ist es mir eigentlich fast egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Ob die Umstände so sind, wie ich es mir vorstelle oder nicht. Ob ich gesund bin oder krank. Ob Gott mein Gebet genauso erhört, wie ich es gebetet habe oder vielleicht ganz anders oder so, als ob es sich anfühlt, dass er es gar nicht erhört hat. Das ist wirklich verrückt. Hätte ich nie gedacht, dass sowas sein kann, dass man unabhängig wird von Umständen, wenn man Gottseligkeit erlebt, wenn man einfach zufrieden ist in der Gegenwart Gottes. Und gleichzeitig kann ich sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Das sind meine schönsten Tage im Leben. Das ist völlig egal, ob meine Kinder mir folgen oder nicht. Ob meine Frau den Erwartungen entspricht, die ich vielleicht an sie habe, oder ob sie vielleicht Dinge ganz anders macht. Wenn ich zufrieden bin in der Gegenwart Gottes, das ist ein unglaublicher Gewinn fürs Leben. Und gleichzeitig merke ich in meinem Leben, ich habe viele Momente, da bin ich mehr fokussiert auf, was er mir gibt oder nicht gibt, ob er meine Gebete hört oder nicht erhört, was auch immer, anstatt auf ihn und in seiner Gegenwart zu leben. Und weißt du, ich finde mich immer wieder in diesem Denken, ja, wenn ich richtig lebe, dann kann ich ja in seiner Gegenwart leben, aber wenn ich es verbock, dann tue ich mir oft schwer, in seine Gegenwart zu kommen. Also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau gut umgehe und mit den Kindern alles läuft und was weiß ich was alles und alles flutscht im Leben, da denke ich immer, ja, ist ja total einfach, mit Gott da im Gespräch zu sein. Aber wenn ich es mal so richtig verbock, ich mich mit meiner Frau streite, ich zum Beispiel im Auto, obwohl ich mir so oft vorgenommen habe, niemanden, was weiß ich, wie irgendwelche Artikulierungen zu zeigen, wenn sie mich wieder ausbremsen, und ich das doch gemacht habe und ich so richtig schlechtes Gewissen habe innerlich, da tue ich mich so schwer, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und da merke ich immer wieder, wie abgrundtief ich doch so religiös geprägt bin. Ja, wenn ich richtig lebe, ja, dann kann ich ja zu Gott kommen. Wenn ich nicht so lebe, wie Gott sich das vorstellt, ja, dann habe ich ja keinen Grund, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und da merke ich mal, wie sehr mein Denken immer noch durchdrungen ist und mein Herz durchdrungen ist von irgendwelchen Daten, die uns irgendjemand hier gefüttert hat auf der Welt, religiöses Denken zum Beispiel, aber nicht von dem, was Christus in mein Leben reinspricht. Denn wenn ich Jesus in meinem Leben habe, er der einzige Grund ist, warum ich in Gottes Gegenwart kommen kann, dann ist völlig Schnuppe, ob ich alles richtig mache oder ob ich meinen Tag total versaut habe. Ob ich mich würdig fühle, in die Gegenwart Gottes zu kommen, oder ob ich mich völlig unwürdig fühle, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weißt du, und das ist ein Leben in Freiheit. Deswegen sagt ja auch Gott, der David war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er mit ganzheitlichem Herzen mit Gott gelebt hat. Dann, wenn er alles richtig und gut gemacht hat als König und dann, wenn er völlig versagt hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist wieder zu Gott zu kommen. Obwohl er versagt hat, in seinem Versagen. Und weißt du, genau das ist möglich in Christus. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn dieses Leben in der Gegenwart Gottes, wie kann man das üben? Oder wie macht man das, so ständig im Gespräch zu sein? Oder unablässig zu beten, so können Sie es auch ausdrücken. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal Dinge gibt, die fallen mir sehr, sehr schwer zu akzeptieren mit Gott. Also da passieren unvorhergesehene Dinge oder unerklärliche Dinge und dann hader ich mit Gott. Und ich habe immer gedacht, mit diesem Zorn innerlich oder Hadern, da kann ich nicht zu Gott kommen. Zum Beispiel auch ein Kapitel in diesem Buch, der Launenertrager. Da viel dazulernen müssen. Und ich lese euch mal ein Beispiel vor, das mein Leben komplett verändert hat. Das ist der Psalm 13. Die Psalmen sind ja eigentlich nur Gebete. Und ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, ganz viele von den Psalmen sind Klagepsalmen, also beschweren sich Menschen eigentlich die ganze Zeit bei Gott. Und Psalm 13 ist ein ganz kurzer Psalm, deswegen nehme ich den, aber der bringt es gut auf den Punkt. Ich lese ihn mal vor. Da sagt der Psalmist, der David: Bis wann, Herr, willst du mich vergessen, immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, also in meinem tiefsten Innern, total besorgt sein? Kummer in meinem Herzen bei Tage. Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Und dann in Vers 4 betet er weiter und sagt: Schau her, antworte dir mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Und dann in Vers 6 sagt er auf einmal: Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Und das, was wir da finden, ist, der war ständig im Gespräch mit Gott, aber über ganz unterschiedliche Themen. Zuerst war da mal ein Haufen Frust und Ärger. Und diesen Frust und Ärger hat er einfach mal an Gott rausgehauen. Und ich habe gedacht, ja gut, wenn der das gemacht hat und ein Mann nach Gottes Herzen war, dann probiere ich das auch mal. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich das erste Mal gemacht habe. Da ist jemand gestorben und es hat mich mitgenommen ohne Ende. Ich habe Gott nicht verstanden, verstehe bis heute nicht. Und zuerst habe ich versucht, diesen Frust irgendwie selber zu verarbeiten oder was auch immer. Und dann bin ich einfach eine Runde spazieren gegangen, raus in die Nacht und habe das richtig rausgeschrien in den Weinbergen, da wo wir wohnen. Da war niemand da wahrscheinlich. Und wenn, dann war es nicht schön. Aber ich habe einfach gesagt: Gott, das kotzt mich an. Und ich verstehe das nicht. Und ich finde es total unfair von dir. Und das hat echt eine halbe Stunde lang gebraucht, bis mir da nichts mehr eingefallen ist. Eine halbe Stunde lang habe ich mich beschwert. Und dann irgendwie ist mir keine Beschwerde mehr eingefallen. Und was interessant war, dann bin ich automatisch ins Beten gekommen, ins Bitten. Herr, veränder was, veränder mein Denken, veränder meine Haltung dir gegenüber. Tröste die Leute, die da involviert sind, tröste mich. Und als mir nichts mehr eingefallen ist an Bitten, das war total interessant, mitten in der Nacht stand ich da in den Weinbergen und habe Gott von ganzem Herzen gedankt, obwohl ich eine Stunde vorher noch überlegt habe, was soll das mit Gott? Aber weißt du, dazu lädt Gott uns ein, echt zu werden vor ihm. Ich weiß, dass viele hier drin sitzen, dass irgendwas zerbrochen und vielleicht haderst du gerade mit Gott und du hast die Schnauze voll von Gott. Kann ich dir nur Mut machen. Hau's raus. Das hält kein Psychiater aus, aber Gott hält's aus. Wenn du den tiefsten Dreck deiner Seele einfach mal Gott vor die Nase wirfst, ist es für Gott kein Problem. Gott will, dass du, ob du wachst oder schläfst, lebst oder stirbst, immer und überall mit ihm lebst, in seiner Gegenwart. Und weißt du was? In dieser Beziehung zu leben, in seiner Gegenwart zu leben, das ist Christsein. Christsein ist in erster Linie nicht, manche Dinge zu tun und andere Dinge zu lassen. Christsein bedeutet, in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus den Alltag zu bestreiten. Wie kann man so ständig im Gespräch bleiben? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Elemente. Und zum Abschluss einfach noch ein paar Gedanken, wie ich selber das praktiziere. Aber das heißt nicht, dass du das so machen musst. Und da kann ich dir nur Mut machen, werde mal kreativ. Wie kannst du dich darin üben, im Gespräch zu sein mit Gott? Was mir immer wieder hilft, ist so, ich nenne es immer so einen geistlichen Reset. Und ich mache das tatsächlich einmal im Jahr. Da gehe ich eine ganze Woche lang in ein Kloster und faste da, nehme nur Bibel mit, ein Kuli und weißes Blatt Papier und sage ich: Gott, hier bin ich. Wenn du mir was zu sagen hast, bin ich hier. Wenn nicht, dann wird es langweilig. Und dann bleibe ich einfach eine ganze Woche, wo ich mich bewusst Gott aussetze und sage: Hier bin ich. Wenn du mir was zeigen willst, ich laufe nicht davon, wie sonst immer. Ich bin nicht zu beschäftigt. Aber das hilft mir unglaublich, weil meistens brauchst du 2-3 Tage, da ist es furchtbar. Ich denke, ach, das ist so eine Zeitverschwendung, ich hätte ja so viel zu tun. Und oft so ab dem 3., 4, manchmal erst ab dem 5. Tag, entdecke ich, das ist es so schön, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Da braucht man gar nicht groß was reden. Einfach nur bewusst mit Jesus da zu sein. Das ist eine Art, aber wie gesagt, das ist nur eine Woche im Jahr bei mir. Geplante Gebetszeiten sind total hilfreich, genauso wie beim Bibellesen. Und manchmal hilft es, wenn man sich Listen schreibt, für die man betet. Oder Personen aufschreibt, für die man beten will. Oder von irgendeiner Organisation wie Open Doors ein Gebetsheft nimmt, wo Gebetsanliegen formuliert sind, dass man einfach mal lernt, aktiv und strukturiert für gewisse Dinge konkret zu beten. Auch total hilfreich, mache ich auch oft. Oder dann, so wie ich euch gerade erzählt habe, im Alltag einfach. So zu versuchen, im Gespräch zu sein mit Gott. Und da geht es gar nicht darum, dass man das perfektioniert. Es geht lediglich darum, wenn du mal angefangen hast zu schmecken, wie wunderschön das ist, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wenn du es nicht praktizierst, gehst du vielleicht abends ins Bett und merkst, ich habe eigentlich das Schönste verpasst heute. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt wie so ein Huhn mit dem Kopf abgeschnitten und habe Gott völlig aus der Perspektive verloren. Obwohl er die ganze Zeit da war. Und allein das zu merken, da merke ich, ich habe noch unglaublich viel Entwicklungspotenzial nach oben. Aber ich habe angefangen zu schmecken, was es bedeutet, in seiner Gegenwart zu leben. Und ich kann dir sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Oder einfach mal so Psalm 13 Aktion zu machen. Geh doch mal raus, da wo dich niemand hört, und schrei mal alles raus, was dich so ankotzt im Leben. Und du wirst merken, wenn dir da nichts mehr einfällt, vielleicht fängst du an zu bitten. Und wenn dir da nichts mehr einfällt, das ist faszinierend, da wirst du anfangen, Gott zu danken. Oft kann ich Gott nicht von ganzem Herzen danken, weil so viel anderes Zeug da ist in meinem Herzen und Inneren. Und da muss man sich erstmal das Zeug von der Seele reden, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Asaf, auch ein Psalmist, der hat einmal gesagt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Mit anderen Worten, in seiner Gegenwart zu leben, ist der Sinn des Christseins. In allen Höhen und all den Tiefen des Alltags Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Zu lernen, ihn als beständiges Gegenüber zu haben. Weißt du, dafür ist Christus gestorben, dass das möglich wird. Und wenn du anfängst, das zu entdecken und darin aufzublühen und sagen, ich bin total glücklich, einfach nur, weil ich in der Gegenwart Jesu leben darf. Dann kommst du eines Tages nach dem körperlichen Tod mal im Himmel an und ist genau das Gleiche. Bloß ohne Unterbrechungen und ohne die Momente, wo man das manchmal vergisst als Mensch. Und die Frage ist, kennst du das schon? Hast du schon angefangen zu schmecken, wie wunderbar die Gemeinschaft ist mit dem auferstandenen Christus? Es ist deine Chance. Es ist deine Beziehung. Lebst du schon mit Christus? Und falls ja, ist er dein beständiges Gegenüber in all den Höhen und Tiefen des Alltags? Denn dafür steht Ostern. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen frohe und gesegnete Ostern. Wir wollen jetzt einfach noch so eine kleine Reaktionszeit einbauen, in der du reagieren kannst. Du hast heute so viel gehört und vielleicht schon vieles wieder vergessen. Aber vielleicht ist ja eine Sache hängen geblieben. Wir haben ja angefangen mit dem Dein Herz, Dein Leben. Was fütterst du dir? Was konsumierst du? Dann Dein Leben, Deine Chance. Es ist Deine Chance, Schritte zu gehen im Leben. Das Wort Gottes einzubauen in Deinen Alltag. Und dann gerade diese Einheit noch, es ist Dein Leben oder Deine Chance und vor allem Deine Beziehung. Und die Frage ist ja zuerst einmal, lebst du schon in der Gegenwart Gottes? Bist du Kind Gottes? Oder kennst du Jesus Christus noch gar nicht persönlich? Dann ist vielleicht heute der Moment, wo du sagst, ja, ich will mich auf diesen Jesus einlassen und mich gemeinsam mit ihm auf den Weg machen. Oder vielleicht kennst du auch Jesus schon, bist schon lange mit ihm unterwegs, aber irgendwie so, ja, Jesus und christliche Aktion und Jugend und Viertelstunde Bibel lesen am Tag, aber ansonsten bist du einfach allein unterwegs in deinem Alltag. Dann überleg doch mal, wie könnten Schritte aussehen, bewusst die Gegenwart Jesu zu üben, einzuüben und zu entdecken. Und während die Band jetzt nach vorne kommt und wir gemeinsam eine Zeit des Lobpreises haben, gibt es für dich zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt noch mehr, aber es sind einfach zwei Angebote vom Jugendtag hier. Das eine Angebot ist, wir haben da so eine Leinwand, da steht Next Level drauf. Und diese Leinwand, die wird jetzt gleich hier vorne hingestellt werden. Und dann kannst du, wenn du in irgendeinem Bereich heute sagst, da will ich eine Entscheidung treffen und einen Schritt gehen. Next Level. Du kommst nur den Berg hoch, wenn du den nächsten Schritt machst. Dann kannst du nach vorne kommen und mit den Farben, die da sind und mit den verschiedenen Stiften, kannst du da einfach deinen Namen bitte in diese vorgeschriebene Schrift eintragen. Dass vielleicht zum Schluss ganz viele Namen in diesem Next Level drinstehen. Und dann kannst du hier vorne so Aufkleber mitnehmen, sind relativ klein, aber die kannst du dir vielleicht als Erinnerung irgendwo aufkleben und deine Bibel kleben oder auf dein Smartphone kleben, aufs Cover. Da steht einfach drauf Next Level, als Erinnerung an diesen Tag heute. Und dann stehen diese drei Worte drauf. Choices, also Entscheidungen treffen. Steps, Schritte gehen. Und Presence, Gegenwart, in seiner Gegenwart zu leben. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie ihr mal das konkret machen könnt, sichtbar machen könnt. Und auch für euch selber was festmachen könnt. Zweite Möglichkeit ist, ihr könnt darüber gehen, von mir aus rechts, da ist ja das Gebetsteam. Und vielleicht wird es dir einfach gut tun, mal ein paar Sätze zu reden und dann für dich beten zu lassen oder gemeinsam mit jemandem zu beten. Und da einfach die Ermutigung, nehmt es in Anspruch, die sind nur da wegen dir. Und wenn du nichts von dem machen willst, darfst du einfach am Platz sitzen bleiben. Aber ich will dir einfach Mut machen, lass deinen Nachbarn das tun, was er will und lenken nicht ab. Ich wünsche euch Gottes Segen und den Mut, Schritte zu gehen und Entscheidungen zu treffen.